Und wenn ich dieses eine nicht halte, dann bin ich alle anderen neun sowieso auch schuldig. Was hat das für eine Konsequenz? Wir stehen auch nicht unter den zehn Geboten. Ist das ein gefährlicher Ausspruch? Bitte, bitte alles am richtigen Ort, bitte. Wo sind die zehn Gebote gegeben worden? Auf Zion oder wo? Am Sinai. Und was ist das Geschehen am Sinai vor unserem Gott? Wofür, welcher Vorgang ist das Modell für den gewaltigen Vorgang am Sinai, für die ganze Gesetzgebung am Sinai? Hagar und Ismael. Hagar und Ismael stellen den Sinai dar. Denn Hagar heißt im Arabischen Sinai. Sinai heißt Hagar. Das, was geschah mit Hagar und Frucht, des Sohnes, der Hagar, Ismael, sagt Paulus, dass Jerusalem das Trunken ist. Ist diese Hagar nach das zur Knechtschaft gebiert? Nicht? Das Gesetz, das so zur Knechtschaft gebiert, wie die Hagar den Ismael geboren hat. Und wer hat wen verfolgt? Hat der Isaak den Ismael verfolgt oder der Ismael den Isaak? Ismael gehört hierher. Das Gesetz haben wir gesehen. Gut. Aber nicht wohlgefällig. Und nicht vollkommen. Aber was ist mit Isaak? Was ist mit Isaak? Was so viele der Verheißungen sind, alle ruhen auf der Ebene des Wohlgefälligen. Erlösung, Verheißung, Gnade, Glaube, Verheißung als Auswahl, Vorsatz. Alles nach den Verheißungen Gottes. Warum nun das Gesetz? Es kam zwischen die dem Abraham gegebenen Verheißungen und der Erfüllung der Verheißungen als Geschenk Gottes. Die Verheißung Gottes an Abraham hieß, ich bin dein, das heißt, ja, ich bin dein Erbteil. Ich selber. Verheißung. Und jetzt kommt das Gesetz mit 1000 Forderungen. Kann jetzt etwa das Gesetz, das 430 Jahre später dazwischen gefügt worden ist, diese Verheißung Gottes an Abraham, dieses Geschenk, schreibt Paulus, der Verheißung an Abraham, aufheben. Das sei fern. Im Gegenteil, eines Tages wird das Gesetz wieder aus der Mitte entfernt, nicht? Wie der Scheidevorhang mit dem Tod Jesu Christi zerrissen, denn der Scheidevorhang stellt das Gesetz dar. Die Zwischenwand der Umfriedigung, bei Salomo eine Wand, nicht? Niedergerissen, Golgatha, hat er das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan. So, Epheser 2.
Arthur?
Ja, gern.
Ich stehe auf, weil er gesagt hat, wenn ich was auf dem Herzen habe, oder wir sollen da aufstehen. Ich möchte doch gerade drei Verse aus Römer 13 vorlesen dürfen, damit es da kein Missverständnis gibt zu dem, was eben gesagt wurde. Wir stehen nicht unter den zehn Geboten. Das könnte ja jemand so auffassen, also ich kann Götzendienst treiben, ich kann lügen, stehlen, töten, Ehe brechen, alles kann ich.
Ja.
Wir stehen nicht unter den zehn Geboten. Wir stehen nicht unter den zehn Geboten als einem Gesetz. Aber was steht nun in Römer 13, 8 bis 10? Mhm. Ich meine, das sollte vielleicht als Ergänzung gesagt werden.
Sehr gut, ja.
Eine Ergänzung, die viele von uns sowieso im Kopf haben, als sie das hörten.
Aber im Herzen sogar.
Im Herzen, aber vielleicht nicht alle wissen.
Ja.
Römer 13, 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Wenn also mit Recht gesagt worden ist, wir sind nicht unter den 10 Geboten, dann nur deshalb nicht, weil etwas anderes in unser Leben hineingekommen ist, und wenn dieses andere in unser Leben hineingekommen ist, was uns sowieso in den Stand versetzt, diese Dinge selbstverständlich nicht zu tun. Das Gesetz ist ja wie ein Laufstellchen, und das Laufstellchen tut man eines Tages weg, wenn das Kind genügend Verstand hat. Und wenn in uns der Geist Gottes und die Liebe hineingekommen ist, dann gilt das alles, diese totale Freiheit vom Gesetz. Freiheit von Gesetzeswerken. Ja, soweit.
Herzlichen Dank. Und seht, so ist nun die Liebe die Erfüllung oder Vollendung des Gesetzes. Das heißt, wer wie wir durch die Gnade Gottes direkt in seine, nicht nur in seine allerheiligste Gegenwart versetzt worden sind, sondern dass wir mit Christo in Gott verborgen sogar sein dürfen, geborgen und verborgen, ist es so, wer im Allerheiligsten zu Hause ist, hat er auch Zutritt und Verständnis fürs Heiligtum. Verständnis jetzt vom Allerheiligsten her, Verständnis für den Vorhof. Aber ja, nicht alle im Vorhof haben Verständnis fürs Heiligtum und fürs Allerheiligste. Sehen wir. Kann ein hoher Priester, der bis ins Allerheiligste ist, wir sind nun mit Christus hohe Priester nach der Weise Melchisedeks und nicht nach der Weise Levis, ne? Versetzt alle Zeit in die allerheiligste Gegenwart unseres Gottes, dürfen wir sogar vom Allerheiligsten hinausgehen durchs Heiligtum, in den Vorhof. Aber mit dem Verständnis des vollkommenen Willens Gottes. Dürfen wir dann auch ins Lager Israels gehen? Mit dem Verständnis des Allerheiligsten. Dürfen wir dann sogar außerhalb des Lagers gehen? Ist sogar der Heilige Gottes bis außerhalb des Lagers gegangen? Kam er auch aus der allerheiligsten Gegenwart des Vaters? Seht mal. Und er hat ja, wie wir gelesen haben in Hebräer 10, ne, den Vater, das Herz des Vaters verstanden aus dem Allerheiligsten. Ne? Was er unter den unbarmherzigen Sachen im Vorhof und den Schlachten der Tiere meint. Nicht, Gott hat nicht die Tiere gemeint, den hat er kein Wohl, aber er hat ja seinen Sohn gemeint, der Mann, der ans Fluchholz gehängt wird. Jeder Mann, der ans Holz hängt, ist verflucht. Ne? Gott hat diesen unbarmherzigen Fluch nur genehmigt, ne? Weil er wusste, eines Tages hängt dann einer am Holz. Ne? Und das bedeutet genau was? Dass dieser unwiderrufliche Fluch endgültig nicht widerrufen werden muss, sondern in nichts aufgelöst ist. Nach dem Gesetz, dem Buchstaben des Gesetzes. So. Auswahl Epheser, Kolosser, Thessalonicher, Römer. Wunderbar. Vorsatz, Auswahl Gottes. Was ist der Gegensatz zwischen Ratschluss und Vorsatz? Der Hohe Bundesrat in Bern und die Räte der Stände und wie sie noch alle heißen, haben den Vorsatz gefasst, dass die Steuern um 50% in der ganzen Schweiz erniedrigt werden. Also, stimmt da etwas oder stimmt da etwas nicht? Das wäre jetzt ein Ratschluss der vielen. Aber wenn wir lesen in Epheser 1, dass Gott bei sich selbst einen Vorsatz gefasst hat, stimmt's dann? Aha. Wir können auch anstatt Ratschluss sagen, ein Beschluss. Nicht? Da sind wieder viele dabei. Ich kann aber auch als anstatt Vorsatz sagen, ein Entschluss. Der ist wieder nur von einem. Ne? Aha. Ist das ein Unterschied? Da sind viele verantwortlich und hier nur einer. Und das darf ich gleich sagen. Gott hat all die unheimlichen Dinge in seinen, zum Bestandteil seines Ratschlusses gemacht. Nur so und auch wieder nur so weit, als alles, was da bestimmt ist, dass es geschehen muss und geschehen wird, aber nicht, weil er wohlgefallen hat und es gewollt hat, sondern weil er genehmigt hat, ne? Denen, seinen Geschöpfen, den Willen gelassen hat zur Durchführung, ne? Nur so weit genehmigt und bewilligt, als alles, was da geschieht, an Unheimlichen, letzten Endes seinem Vorsatz dienen, der darin besteht, eines Tages das ganze All in Christo unter ein Haupt zusammengefasst zu haben. Wer kann diesem Vorsatz widerstehen? Leider widerstehen diesem Vorsatz Gottes am meisten 90% seiner Heiligen. Tut, wenn die Welt so etwas hören würde, die würde sagen, ja, dann allerdings ist dieser Gott vielleicht doch die Liebe. Also was für Leute hat Gott auserwählt, das haben wir es gleich. Die steinernen Herzen. Bitte. Hat Israel steinerne Herzen? Wie? Sag doch mal ja. Ist Gott damit zufrieden? Nein. Vor Gott ist es schon weit besser, wenn er ihnen eines Tages was für ein Herz geben darf? Fleischernes. Nur ein fleischernes Herz.
Ezekiel 36.
Ja, bitte. Aber was ist denn Fleisch? Ist auch schon wieder Feindschaft wider Gott? Die Gesinnung des Fleisches. Ist das schon das Letzte, was Gott zu vergeben hat? Anstelle eines steinernen, ein fleischernes, das ist, wenn ich nicht das weiß, nicht? Ein fleischernes. Ja. Ist Seele mehr wert als Fleisch? Ja. Aber noch nicht Geist? Was hat Gott uns geschenkt? Hat er den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben? Hat er seine Liebe ausgegossen? Was haben wir für ein Herz? Auch noch ein fleischernes. Warum hat er uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt? Weil er das auswählt, was nichts ist in dieser Welt, das Verachtete und Elendeste und die traurigsten Tröpfe, die er vor Grundlegung der Welt erkannt hat und dann gekannt hat. Der Arthur Mulder, oh, 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 oh. Ja. Das ist einer von den Ersten, der es nötig hat, dass ich mich jetzt schon vor Grundlegung der Welt seiner erbarme. Sonst käme ich sogar nicht mit ihm zum Ziel. Ich sah dich in deinem Blute zappeln und sprach in deinem Blute lebe. So steht geschrieben, vor Grundlegung der Welt. Das ist unser Gott. Aha. Auserwählte Gottes zu sein, ist keine Ehre, sondern die Feststellung, es handelt sich hier um die traurigsten Tröpfe, die es gibt, die elendesten Gefäße, die Nichts. So. Aha. Und zu welchem Zweck sind wir auserwählt? Etwa, dass wir auserwählt seien. Selbstzweck. Damit Gott in den begnadeten Auserwählten, gleich Erstlingen, einen Organismus habe, um die Nicht-Auserwählten, Nachfolgenden, retten und verherrlichen zu können. So viele der Verheißungen Gottes sind, in Christus sind sie alle Ja und Amen, Gott zur Herrlichkeit durchgeführt durch uns. Aha. Erstens, die elendesten aller Geschöpfe hat Gott auserwählt, vor Grundlegung der Welt, seiner Barmherzigkeit entsprechend. Zweitens, zum Zweck, dass die Nicht-Erstlinge und die ich hätte beinahe gesagt, die Güteren als wir. Ne? Gut, Güter am gütesten, nicht? Fein deklamiert. Dass auch die gerettet werden können. Warum hat Gott in der Mitternachtsstunde des alten Bundes oder des Altertums einen einzigen Menschen, Abraham, auserwählt? Damit ein Tag kommen kann, wo Gott zu Abraham sagen kann, in dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Also ist der Zweck klar. Warum wurde unter den 12 Brüdern, den Söhnen Jakobs, Josef auserwählt? Und das wissen wir auch, was Gott für einen Weg mit den Auserwählten geht, mit den Erstlingen, Josef. Damit ein Tag kommen konnte, ganz Israel wurde gerettet durch Josef, stimmt's? Ganz Ägyptenland wurde gerettet und die ganze damalige Welt wurde gerettet. Retter der Welt, Zaphnat Paneach, Josef. Erstens, Auswahl Gottes vor Grundlegung der Welt, damit diejenigen, die seiner Barmherzigkeit zuerst bedürfen, zuerst daran kommen. Ist in Ordnung. Jawohl. Zweck gleichzeitig, dass Gott an den elendesten, verachtetsten eine Herrlichkeit zur Darstellung bringt in Christo Jesu als Glieder am Leibe, am Herrlichkeitsleib seines Sohnes, welche Herrlichkeit er zu seinen kommenden Zeiten allen zeigen wird, die noch nicht so weit werden. Wo steht das geschrieben? Ich glaube an Titus. Welche der Herr zeigen wird zu seinen Zeiten, nämlich die Herrlichkeit der Entrückung und die Herrlichkeit des Leibes, der Erstlinge des Leibes des Christus. So. Also wir sind hier angekommen, gewaltig, letzte Zeile, das Allerheiligste, Gott ist Geist, der Geist. Es gibt ein wunderbares Wort, die Liebe des Geistes. Oh, da gibt es auch schon eine Kassette mit der Überschrift, die Liebe des Geistes. Da darf ich sagen, habe ich vor vielleicht einem Monat oder zwei mal in einer stillen Stunde selber gehört. Kassette. Die Liebe des Geistes. Da habe ich gestaunt und bin manchmal erschrocken, was dieser Bruder Muhl wagte auszusprechen. Oh, und da habe ich mich gefreut. Ja, wenn so ist, Herr, dann ist alles nicht nur gut, dann ist alles jetzt schon herrlich. Also, aus dem Vorhof übers Heiligtum geht es ins Allerheiligste. Uns aber hat Gott gleich durch Neuzeugung im Allerheiligsten zu Söhne gemacht. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, im Herzen dessen, der im Allerheiligsten droht. Eine Schöpfung, dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen, wird durch die Erlösung von Golgatha in die Vollendung einer Herrlichkeit überführt, die Gott selbst nicht mehr übertreffen kann. Das Gesetz der Gebote in Satzungen, alle Gerichte davon abhängig gemacht und damit zusammenhängend, werden auf dem Weg der Gnade Gottes durch den Glauben, dass Gott durch die Gnade Gottes bei seinen Geschöpfen schenken bewirkt, ja, wird das hier Gott nicht Wohlgefällige über den Weg des Wohlgefälligen in die Vollkommenheit der Liebe Gottes geführt, sodass die Frucht des Geistes genau das Gegenteil von dem ist. Bitte. Ich habe dieser Tage schon mal darauf hingewiesen, bitte. Die 9 Stücke der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter, haben mit all den Dingen gar keine Berührung. Mit all dem. Und dieser Geist selbst ist es, der sich für uns verwendet, mit unaussprechlichen Seufzern.
Genügt? Halleluja!
Bravo! Und die Werke, die ja in keiner Weise mit Auswahl und Vorsatz in Berührung kommen dürfen. Was ja fast in jeder Verkündigung und Evangelisation großartig geleistet wird. In guter Meinung, in Unkenntnis. Wir lesen von Israel, mein Volk kommt zugrunde aus Mangel an Erkenntnis und meinen dabei, bei uns fehle keiner, wir hätten keinen Mangel. Wir können heute Abend etwas lernen. Werke, die mit dem gar nichts zu tun haben. Vermag nun ausgerechnet der Vorsatz Gottes, wo er sich gewagt hat, eine Auswahl zu treffen, den Elendsten nämlich zuerst zu begegnen, die herauszubringen. Bringt Gott das Gegenteil von Werken zustande, eine ganze Schöpfung durch Auswahl, die Auserwählten in seine eigene Gottesruhe zu überführen. Haben wir einen wunderbaren Gott? Ist es der Mühe wert, sich zu üben, welche Dinge gehören nur auf die Ebene des Guten, welche andere des Wohlgefälligen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes, dass wir unterscheiden können. Da gilt es auch, bitte, das ist eine mathematische, geografische, örtlich gegebene, vollkommene Ordnung, Unterscheidung der Geister, nicht? Da herrschen Geister hiermit, nicht? Bitte. Und hier nur noch der Geist, nicht? Hier. Und nur, was der Geist selbst bestimmt, bringt in die letzte Vollendung. Und jetzt das Letzte. Wir haben schon gehört, die unheimlichen Dinge, die nach dem Ratschluss Gottes festgelegt sind, dass sie geschehen, weil Gott die bösen Entwürfe genehmigt hat zur Durchführung. Deshalb unter anderem genehmigt, nur soweit, als sie dem Endvorsatz nach Auswahl Gottes und Endvorsatz Gottes dienen sogar. Hab gemeint, der Rufe Halleluja da hinten. Ja. Alles Bibelstellen, Altes und Neues Testament, die das hier bestätigen. Und es kommt der Höhepunkt von allem. Dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen als Herzenszentrale im Allerheiligsten unseres Gottes die Eidschwüre, die unser Gott geschworen hat. Psalm 15, Vers 4. Gott hat großes Wohlgefallen an dem Manne, der, wenn er zu seinem Nachteil geschworen hat, dabei bleibt, was er im Schwur, mit dem Schwur gesichert hat. Er guckt auf die Uhr. Aber wir sind ja schon hier, Geschwister, gell? Und auch am Ende der Tage. Ich meine, dieser 6000 Jahre. Ne? Und dann schadet es vielleicht nicht viel, wenn wir ein wenig zeitlich übermarken. Ne? Beispiel. Ich habe heute, also als konstruiertes Beispiel, Bruder Schumacher geklagt, meine Not finanzieller Hinsicht. Große Familie und nichts mehr, also verzweifeln, so und so. Er sagt, lieber Arthur, ich habe gerade nichts bei mir weiter als, ja, aber ich verspreche dir, morgen um 12 Uhr bekommst du von mir 1000 Mark. So. Und dass du gut schlafen kannst, schwöre ich dir, morgen um 12 Uhr bekommst du von mir 1000 Mark. So. Wir gehen auseinander, ein anderer Bruder begegnet ihm und er sagt, du weißt auch, wie der Bruder Muhl elend dran ist, furchtbar, am Verzweifeln. Dann sagt er, was, der Bruder Muhl? Was, der Bruder Muhl? Ja, dem geht es ja sehr gut. Der leistet sich ja, weiß was für wunderbare Dinge. Ne? Du, der hat dich glatt betrogen. Und du bist drauf eingefallen. Und sagte er, ja du, aber dem habe ich geschworen. Morgen 12 Uhr gebe ich dem 1000 Mark. Wenn, angenommen, er würde jetzt überlegen, nicht wie wir, fast alle, ja, wenn das so ist, dann bin ich meines Eides ledig, nicht? Wenn der mich angelogen hat, was Zeug hält, nicht? Dann muss ich dem doch morgen die 1000 Mark geben. Wisst ihr, wie das die Beurteilung Gottes heißt? Wenn er so handeln würde, dann wäre das, was er tut, schlimmer als das, was ich vorher getan habe vor Gott. Denn der Eidschwur bedeutet schon vor Menschen das Ende jeden Widerspruchs. Und das Beispiel haben wir wo? Männer von Gibeon. Kennen wir die Geschichte? Das Lumpengesindel von Gibeon? Die haben den Josua samt den Fürsten in Israel reingelegt. Und die Fürsten haben ihn geschworen. Hinterher kommt aus, ja, das sind ja die, die wir bei der nächsten Stadt, bei der nächsten Kriegführung hätten ausrotten müssen. Und jetzt haben wir einen geschworen, was der Josua hat mit ihnen im Bund gemacht, geschworen, dass er sogar garantiert, ihr Leben garantiert. Josua hat das ihnen zugesagt und die Fürsten Israels wollten die Aussage des Josua noch bestätigen mit einem Schwur. Jetzt kommt aus. Jetzt kommen sie ran, ja, das ist ja, das sind ja die. Nicht? Jetzt murrt das ganze Volk. Nicht? Kenntnis. Jetzt haben diese unbeschnittenen Heiden, die wir jetzt ausrüsten müssten, nicht? Haben unseren Führer Josua und unsere Fürsten reingelegt. Nicht? Und wollen drauf und dran jetzt erst recht die Austrottenen. Halt, die Fürsten. Wir haben ihnen bei Jehova uns und Gott geschworen, sie am Leben zu lassen. Und nun dürfen wir sie nicht antasten. Aber das ist eine Haltung, wo in Israel. Das waren nun Fürsten in Israel. So. Aber die ganze Gemeinde murrt weiter. Ah. Ich glaube, ich muss gerade abbrechen. Ne, muss nur sagen. Jetzt war doch. Jetzt ruft Josua sie vor sich persönlich. Sie gingen auch gleich zu Josua ins Lager. Und als die Fürsten forschen wollten, ja, näheres, ja, woher kommt ihr eigentlich? Sie haben gesagt, wir kommen von sehr weit weg. Und dort Beweise haben sie gebracht, dass sie von sehr, lügnerischerweise, von sehr weit kommen. Nicht? So. Stehen vor Josua jetzt, sagt Josua so lug, dass das ganze Volk es hört, verflucht seid ihr! Jetzt fahren die natürlich zusammen. Sich doch aus. Ne? Das Volk hört auf zu murren. Jetzt ist ihr hartes Herz befriedigt. Jetzt sind die von Josua verflucht. Ne? Hören aber vor lauter Freude, dass die jetzt verflucht sind. Nicht auf die Formulierung des Fluches. Des Josua. Der heißt nämlich, nicht darf aus euch ausgerottet werden ein einziger als Holzhauer und Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes, für die Gemeinde meines Gottes und für den Altar meines Gottes. Ja, was sagt denn dieser Fluch aus? Die hat der Mund des Josua, ne? Sogar wenn der Mund des Josua einen Fluch ausspricht, dann rettet und segnet sein Herz. Bitte Kassette wenden. Bei den Geschöpfen gilt das umgekehrt. Mit dem Munde segnen sie. Und in ihrem Herzen fluchen sie. So steht geschrieben. So. Haben die Gibeoniter genau drauf gehört, was Josua gesagt hat? Sind sie vom Schrecken befreit? Jetzt hat ja Josua was gemacht? seine Bestimmung, Bund mit ihnen, sie am Leben zu lassen, die Fürsten geschworen, nicht? Was macht er? Der Fluch besteht nur worin? Dass sie Diener in Israel sein sollen. Aber was für Diener? Wasserschöpfer für wen? Wasserschöpfer für wen? Für das Haus Gottes. Ist das ein Beruf? Ein Beruf Gottes. Ein Beruf von Jesus Christus. Wasserschöpfer und Holzhauer für was denn? Um den Tempel Gottes aufzurichten. Ist das auch ein Beruf? Sind wir solche? Sie kamen zuerst nach Josua, nach Gilgal. Das heißt, wir, das hätte ich beinahe gesagt, wir sind die, das Lumpengesindel der Gibeoniter, die zu Jesus nach Golgatha gekommen sind. Das ist die Sache. Sind wir auch alle unter dem Fluch der Vergänglichkeit gestanden und haben Zuflucht genommen nach Golgatha? Und? Dann hat Jesus nicht gesagt, ja, ihr müsst nicht sterben, der Fluch liegt nicht auf euch, sondern hat er gesagt, jawohl, ihr, wir sind, ihr seid auch verflucht, stimmt's? Ja. Und ihr hängt mit mir am Holz. Und schon ist die Weisheit des Gesetzes verwandelt in Segen und Heil. Also, und so, jetzt sagt die Schrift, und auf diese Weise rettete Josua sie vor der Wut des Volkes. Also sogar wenn der Mund Gottes flucht, heißt das Rettung derer, die es am nötigsten haben. Halleluja. So, Eidschwüre Gottes, es genügt uns nur den einen, Jesaja 45, den kennen wir doch alle. Und was meistens übersehen wird, dass bevor dieser gewaltige Ausspruch Jesaja 45, ich habe deshalb 22 bis 25 geschrieben, übersehen wird, vernachlässigt wird, die zwei, drei Verse vorher zu lesen, da stellt sich Gott immer als der einzig rettende Gott gegenüber seiner ganzen Schöpfung vor und sagt dann, ich habe bei mir selbst geschworen, der einzig rettende Gott, dass was geschehen wird und nicht rückgängig gemacht werden wird, habe ich bei mir selbst dem Höchsten geschworen, denn ich kann bei keinem höheren Schwur schwören, dass jede Zunge und jede Zunge bekennen wird, nur im Herrn habe ich Kraft und Stärke und jede Knie sich in dieser Weise beugen wird. Eidschwur Gottes, vollkommener Wille Gottes, an dem Gott sich auch von keiner steinharten Frömmigkeit der Frömmsten ablenken lässt. Halleluja, Amen. Letzte Vers. In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen. Ein Gruß aus dem Allerheiligsten. Denn du, Jehova, allein lässest mich in Sicherheit wohnen. In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen. Halleluja. Amen. Gute Nacht miteinander.
Weiteres Band leer.